SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo liebe SBS-Hörer, ich bin die Sarah, 34 und jetzt inzwischen seit 2,5 Jahren in Australien und frisch nach Sydney umgezogen. Der Grund, warum ich nach Australien bin, ist natürlich zum einen die Liebe zum Land, aber auch hatte ich die Möglichkeit, hier auf einer Scholarship meinen PhD zu starten an der QUT, die Queensland University of Technology, im Bereich Augmented Reality. Und befinde mich jetzt gerade in meinem letzten Jahr der Doktorarbeit und arbeite nebenher bei der German Australian Chamber in Sydney als Senior Consultant. Und bevor ich nach Australien kam, war ich im wunderschönen München ansässig, weil ich da 8 Jahre bei BMW gearbeitet habe im Bereich Global Purchasing. Und daher kommt auch so ein bisschen diese Technologieaffinität, Stakeholder Management. Und als ich nach Australien kam, habe ich aber auch mein eigenes Business gegründet mit meiner Kollegin. Wir sind Co-Founder von Taylor & Richman. Und Taylor & Richman steht dafür, die Businesswelt einen besseren Ort zu machen mit Redefined Work Structures, Growth Mindset und Industry Connections. Und seit einem Jahr bin ich auch Board Member der IGABA, die Innovative German Australian Business Alliance in Queensland. Und ich freue mich heute sehr, hier Gast zu sein und vielleicht auch ein bisschen Inspiration mit auf den Weg zu geben.
Hallo Sarah, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du hast ja in deinen jungen Jahren da schon eine beeindruckende Karriere hingelegt. Von 8 Jahren bei BMW zur Mitbegründung von deinem eigenen Unternehmen, Taylor & Richman. Was hat dich denn dazu überhaupt motiviert, den Schritt zu wagen?
Ich war ziemlich jung, als ich bei BMW eingestiegen bin. 22 direkt nach dem Bachelorstudium. Habe dann gedacht, Mensch, eigentlich wollte ich noch einen Master machen. Dachte, ach, ich bin ja noch jung. Dann habe ich den auch berufsbegleitend noch mitgemacht, weil stehen dann noch mehr Türen offen. Und somit bin ich ja jetzt eh bei der Doktorarbeit gelandet. Aber auf diesem Weg dahin habe ich irgendwann angefangen zu hinterfragen. Und das soll es jetzt gewesen sein. Das ist jetzt quasi mein Leben bis zur Rente. 40 Jahre bei ein und derselben Firma. Und ich muss aber auch echt sagen, BMW ist ein super Arbeitgeber. Aber dennoch habe ich gedacht, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. So Abi, Studium, Berufseintritt. Klar, der klassische Weg wäre dann natürlich heiraten, Kinder, Familie, eigenes Haus. Aber ich habe irgendwie gedacht, der Spice im Leben, der fehlt noch. Und ich habe mich dann auch angefangen, damit zu beschäftigen, mich auch mit diesen Mindset-Sachen zu beschäftigen. Und warum sind wir eigentlich hier? Das geht jetzt schon auch natürlich in eine bisschen philosophischere Richtung. Aber so kam dann nach und nach dieser Drang, mehr vom Leben zu wollen und noch so ein bisschen auch das Abenteuer zu suchen. Und ich war das erste Mal mit 18 in Australien und habe tatsächlich auf einer Kartoffelfarm gearbeitet für 3 Monate, ganz klassisch Backpacking. Ja, und dann habe ich mich natürlich auch in das Land verliebt und dann bin ich zurück und habe auch allen Freunden gesagt, also eines Tages wandere ich noch aus, als ziehe ich nach Australien. Die haben mir so gesagt, ja, mach du erst mal. Und dann kam ja aber auch Covid und es hat mich noch 2 Jahre dann zurückgehalten, nach Australien zu gehen, weil ja die Grenzen geschlossen waren. Und dann in dieser Rückzugsstille beschäftigt man sich ja natürlich noch viel mehr mit sich selber, dem Leben. Wie stellt man sich seinen Alltag vor? Möchte man wirklich, es klingt jetzt blöd, aber möchte man wirklich 5 Tage die Woche gebunden sein in einem Büro und das 50 Jahre lang? Und dann bin ich nach Dubai, weil da Freunde waren und dann ging natürlich diese Entrepreneur Spirit auf mich über. Ja, was ist denn meine Contribution hier auf der Erde? Und dann haben wir bei BMW Motorrad eine Initiative gestartet, die nannte sich Mindset Transformation. Meine Kollegin und ich, die jetzt auch Co-Founderin ist. und haben dann unseren Führungskräften erzählt, gerade wenn es um Innovationen und neue Technologien geht, stehen wir uns ja meistens auch oftmals selbst im Weg. Und man könnte das Ganze ja noch schneller und besser machen. Also jetzt überhaupt BMW macht das eh schon super. Aber wir haben gesagt, Mensch, nochmal so diese Basics, die man ja eigentlich weiß, so all you've ever wanted is on the other side of fear or if you go through hell, just go until you are out. Einfach so, als Mensch streben wir immer nach Komfortablen. Aber wie sieht's denn außerhalb der Komfortzone aus? Und das ist ja auch was, was wir gar nicht so richtig auf den Weg bekommen in der Schule zum Beispiel. In der Schule werden ja Fehler eiskalt bestraft, schön mit roter Tinte, schlechte Note. Aber eigentlich brauchen wir ja auch Fehler, Diskomfort, um's erfolgreich zu sein. Und das ist ja auch diese klassische Success Curve, die ist nicht linear nach oben, sondern die ist total messy und dann ist es ein Failure zum nächsten. Und so kam dann diese Idee, Mensch, lass uns doch da mal so eine Art im Format Live-Podcast machen. Und dann kommen wir da alle zusammen im Team und mit den Führungskräften. Dann irgendwann saßen wir bei ihrem Junggesellen in Abschied. Dann haben wir immer auch diese Quotes gebracht. Dann meinte eine Freundin, ja, gründet doch eine Firma. Und wir so, ja, klar, haha. Und dann hieß es, ja, Sarah, du gehst doch jetzt eh bald nach Australien, nimmst dir eine Auszeit vom Konzernalltag, schreibst deine Doktorarbeit. Warum denn eigentlich dich? Und dann kombiniert mit diesen Dubai-Connections haben wir dann echt drüber nachgedacht. Ja, dann hatten wir innerhalb von 2 Wochen unser Logo, unsere Corporate Colors. Die Website stand dann auch. Und dann haben auch die Grenzen nach Australien geöffnet. Das ist vielleicht auch noch lustig oder interessant für die Zuhörer, wie es zu unserem Namen kam. Also mein Nachname ist ja Reichmann und ihr Nachname ist Schneider, seitdem sie geheiratet hat. Und bei ihrem Junggesellenabschied waren überall Miss Taylor Sticker und auf Tüten gedruckt, weil wir fanden, Schneider klingt ja so richtig boring, ne? So richtig deutsch. Und dann haben wir auch so, saßen wir da zusammen, ja, und wie heißt denn dann unsere Firma? Ja, du heißt ja hier Schneider und du Reichmann. Ja, okay, Schneider und Reichmann, aber auf Englisch Taylor and Richman. Und dann waren wir total begeistert von der Idee.
Ich muss noch mal kurz nachhaken. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass man ja diese Dinge prinzipiell weiß, aber dass es in Deutschland schon so eher ist, also ich schreibe das jetzt eher den Deutschen zu, Fehlerrot anmarkern, immer eher auf vielleicht das Schlechte hinweisen als das Gute. In Australien habe ich das bislang etwas anders wahrgenommen, eigentlich eher gegenteilig. Hier wird immer das Positive in den Vordergrund gestellt oder wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag besser gar nichts. Mhm. Hast du nun mit deiner Firma, als du diesen Sprung gewagt hast, da auch schon mit deinem Umzug ja praktisch so ein Mindset-Shift wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Kultur hier ist natürlich ganz anders. Also ich war echt überrascht und man denkt auch immer, ach, westliche Kultur ist doch alles gleich. Aber man merkt schon gewaltige Unterschiede. Und was mir jetzt persönlich sehr aufgefallen ist, auch zum Thema Mindset, ich habe das Gefühl, ja, Australier fokussieren mehr aufs Positive, auf jeden Fall. Und sie sehen nicht nur das Schlechte. Oder in Deutschland sagen wir auch, wir sind ja so eine Meckerkultur da. Aber dann habe ich mir auch gedacht, aber eigentlich auch gar nicht schlecht, weil vielleicht kommen daher auch so viele Innovationen aus Deutschland, weil wir immer so in unserer Kultur den Drang haben, etwas zu verbessern. Nichtsdestotrotz ist mir auch aufgefallen, in Deutschland ist man auch sehr straightforward, sehr direkt und man scheut nicht den Konflikt. Wohingegen hier man schon eher, weil man eben eher das Positive in den Vordergrund stellt, was ja auch prinzipiell gut ist. Und dann fühlt man sich ja natürlich auch hier sehr wohl in dieser Gesellschaft. Nichtsdestotrotz dann aber auch die Konflikte vielleicht weggeschwiegen werden, was jetzt vielleicht auch für Wachstumsprozesse oder jetzt auch in einem Business-Kontext vielleicht auch nicht immer das Richtige ist. Also ich bin immer ein Freund davon, die Wahrheit liegt immer in der Mitte und ein gutes Mittelmaß ist eigentlich immer der goldene Weg.
Nun hast du bei der AHK und auch als Vorstandsmitglied bei der Young IGABA, der Young German Australian Business Alliance, hast du ja nun gerade mit den 2 verschiedenen Kulturen zu tun. Ist das manchmal eine Herausforderung für dich?
Ehrlich gesagt, als ich hier bei der German Australian Chamber in Sydney angefangen habe, habe ich es geliebt, weil ich habe natürlich auch die deutsche Kultur schon auch vermisst in Australien. Und ich fand es einfach so spannend, dass wir hier mitten im Sydney CBD in einem der großen Tower im Office sind. Und wir sind im Team so circa 10 Deutsche und ein Australier. Und ich liebe das aber, weil das sind alles Deutsche, die halt auch diesen Schritt gewagt haben, auszuwandern, Komfortzone, sicheren Hafen zu verlassen, die dann natürlich auch internationale Partner haben. Es ist so eine tolle Mischung. Und es ist ja natürlich auch die, um diese deutschen, australischen Business-Beziehungen zu stärken. Und das vereint einfach beide Kulturen. Und ich finde es unheimlich toll, weil mein Herz schlägt für beide Länder. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es hier oft zu so cultural differences kommt, weil unsere Mitgliederfirmen sind ja auch aus Deutschland, die jetzt hier eine Pty Limited haben. Also eben alles so sage ich mal, like-minded people, die so vielleicht schon sogar beide Anteile der Kultur in sich tragen. Das macht es natürlich sehr angenehm.
Hast du da Überschneidungen bei deinen Jobs, bei der AHK und bei der iGABA?
Also es gibt ja dieses Memorandum of Understanding zwischen der AHK und iGABA. Das heißt, iGABA ist der Queensland State Partner der AHK, aber es sind zwei getrennte Organisationen. Und natürlich, wenn jetzt Mitglieder der AHK in Brisbane oder Queensland ansässig sind, dann sind sie auch automatisch Affiliate Member der iGABA. Und wir planen natürlich auch gemeinsame Events. Und iGABA ist halt eher so, sage ich mal, lokal für die Queensland-Community zuständig. Von daher gibt es da schon die eine oder andere Überschneidung.
Du bist ja da nun für die Young iGABA. Hast du ja die Schlüsselrolle in der Förderung von innovativen Geschäftsbeziehungen, gerade für junge Unternehmen und Unternehmensgründer.
Seit einem Jahr haben wir circa Young iGABA gelauncht als Division of iGABA, weil wir gesagt haben, die jüngeren Professionals sind ja auch die Zukunft von morgen. Und wir wollen da jetzt auch mehr ein bisschen den Fokus schärfen. Und wir sind ja eh gerade im kompletten Wandel. Der Begriff VUCA fällt ja auch oft. Wir leben in einer VUCA-Welt. Also VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und da ist man natürlich massiven Herausforderungen ausgesetzt. Und Fridtjof Bergman hat das Konzept oder die Theorie von New Work Ende der 80er Jahre entwickelt. Und dieser Begriff, der nimmt jetzt natürlich wieder Fahrt auf. Und Young iGABA steht auch für the future of work und betreut die Young Professionals in unserer iGABA Community. Da geht es auch um, ich sage den Begriff sehr gerne, Genfluencing. Also das ist quasi eine Mischung aus Generationen und Influence, also wie die sich beeinflussen. Und die Gen Z ist ja auch jetzt oft in den Medien und die Millennials. Und aktuell ist es ja so, dass wir jede Generation am Arbeitsplatz finden und das natürlich auch Interessenskonflikte verursacht, weil die Gen Z ist ja in einem ganz anderen Zeitalter aufgewachsen.
Warum ist es denn so wichtig, dass sich gerade junge Unternehmen vertreten fühlen?
Aktuell ist es ja so, dass wir jede Generation am Arbeitsplatz finden und das natürlich auch Interessenskonflikte verursacht, weil die Gen Z ist ja in einem ganz anderen Zeitalter aufgewachsen. Im Industrial Age, wo die Babyboomers groß geworden sind, gab es eigentlich nur diese drei großen Abschnitte: Ausbildung, Schule, Uni, Arbeitswelt, Rente. Aber jetzt in dieser VUCA-Welt stehen ja der Gen Z alle Türen offen. Und wir befinden uns ja auch auf einem arbeitnehmenden Markt. Es ist ja kein Arbeitnehmermarkt mehr. Wir können uns ja jetzt aussuchen, wo wir arbeiten. Und es findet auch gerade am Arbeitsmarkt ein enormer Wertewandel statt. Auch weil diese jüngeren Generationen jetzt immer mehr in die Arbeitswelt kommen. Und somit muss man auch überlegen, wie stellen sich Unternehmen zukünftig auf? Was bieten die ihren Mitarbeitern? Weil dieses 9-to-5, 5 Tage die Woche, das funktioniert eben nicht mehr. Wir haben auch so Konzepte jetzt dabei, wie zum Beispiel, oder was halt eine Säule von New Work ist, ist zum Beispiel Lifelong Learning. Wenn ich jetzt mit Anfang 20 entscheide, ich mache den Job, vielleicht möchte ich ja mit 40 nochmal was ganz anderes machen. Und dann muss ja auch die Flexibilität gegeben sein, dass man dann zum Beispiel nochmal raus kann, so wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ich sage, ich bin jetzt für 4 Jahre, darf ich jetzt meine Doktorarbeit hier in Australien schreiben. Das ist ja auch irgendwo eine gewisse Flexibilität, die mir der Arbeitgeber gibt, wo ich mich dann persönlich weiterentwickeln kann. Und natürlich auch eine Sinnstiftung, Freiheit, Selbstverwirklichung und auch Selbstständigkeit. Aber Selbstständigkeit heißt jetzt auch nicht, dass jetzt jeder eine eigene Firma anmelden soll, sondern einfach auch eigenverantwortlich arbeiten. Das heißt, dass man nicht einfach nur das ausführt, was die Führungskraft uns sagt, sondern auch wirklich sich selber mit einbringt und mitdenkt. Und das führt dann natürlich auch zum Konzept, ist auch eine Säule von New Work, New Leadership, weil Leader müssen jetzt natürlich auch anfangen, umzudenken. Die Führung ist nicht mehr die gleiche, auch jetzt nach Covid Konzepte wie Workation, was ich auch immer ganz gerne sage, ist, wir hatten immer Work-Life-Balance, was ja aus meiner Sicht ein schlimmes Konzept ist, weil ich muss mich immer entscheiden zwischen Arbeit oder Privatleben. Und dann muss ich es irgendwie noch versuchen auszubalancieren. Aber im New Work oder VUCA-Zeitalter sprechen wir oder geht der Trend eher Richtung, oder es ist nicht mal ein Trend, geht das Bedürfnis eher zu Work-Life-Blending, jetzt auch mal für die jüngeren Generations gesprochen. Das heißt, dass ich mein Privatleben und die Arbeit jetzt vereinen kann. Ich muss mich nicht mehr entscheiden. Und da ist natürlich gerade ein sehr großer Wandel. Und Young Eigeber steht dafür, zum einen diese Bedürfnisse auch mehr in die Welt zu tragen, aber auch natürlich Informationen, Content, Vorträge zu liefern in all diesen interessanten Bereichen, um natürlich auch Unternehmen zu inspirieren und auch zum Umdenken anzuregen.
Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, die Unternehmen zum Umdenken anzuregen, weil da in den Führungsebenen sitzt ja die ältere Generation, die es ganz anders erlebt haben.
Richtig, genau so ist es nämlich auch. Da muss man natürlich auch noch sagen, es gibt ja die Generation Babyboomer, schon gesagt, Generation X, Y, Z etc. Es gibt tatsächlich auch Babyboomer mit einem Gen Z Mindset, aber es gibt auch Millennials mit einem Babyboomer Mindset. Und da, wie du sagst, kommt es natürlich ganz drauf an, auch auf das Mindset von den Führungskräften. Ja, also nicht jeder ist Fan davon. Und Wandel und Change ist ja für uns Mensch eh immer so eine Bedrohung und da muss ich aus der Komfortzone raus. Das wollen wir ja dann eigentlich eh immer vermeiden, weil Veränderungen mögen wir nicht. Wir mögen es eigentlich, wenn alles stabil läuft. Aber so funktioniert ja die Welt nicht, weil das ist auch ein schönes Zitat, was ich gerne sage. Die einzige Garantie im Leben, die wir haben, ist Veränderung. Also Veränderung ist kontinuierlich garantiert. Es verändert sich immer alles. So ist es mit dem Universum, die Welt, die Natur. Wir werden älter, wir entwickeln uns weiter. Ja, man steht natürlich damit vor einer Herausforderung, weil wie du sagst, aber Genfluencing zum Beispiel beschäftigt sich auch damit und auch Young Eigeber möchte jetzt nicht nur sagen, oh, die Gen Z-Bedürfnisse, sondern alle Generationen einbeziehen, auch die Babyboomer. Und oftmals hilft es ja dann schon, einfach Transparenz zu schaffen, weil oftmals verstehen vielleicht die anderen Generationen gar nicht, was die andere Generation möchte. Und da kann man natürlich auch für Aufklärung schaffen, somit, dass dann dieses gegenseitige Verständnis auch einfach erhöht wird und dann vielleicht auch mehr Wandel und Weiterentwicklung stattfinden kann.
Denkst du, da hat Corona, die Pandemie, der Lockdown, die Flexibilität der Arbeitgeber gefördert und dass du da jetzt bei den Transformationsprozessen auf etwas offenere Ohren stößt?
Ja, definitiv. Also Covid, glaube ich, hat die gesamte Welt umgekrempelt, zum Umdenken angeregt. Wir waren ja auch sehr viel im Rückzug. Man beschäftigt sich viel mit sich selbst, mit seinem eigenen Leben. Und natürlich musste auch die Arbeitswelt reagieren, ja. Also zum Beispiel BMW hatte Homeoffice schon vor Covid, mobiles Arbeiten. Das war schon also sehr modern und fortschrittlich. Andere Unternehmen mussten sich dann vielleicht zwingen, dieses Konzept einzuführen, was natürlich dann auch die Führungskräfte vor Herausforderungen gestellt hat, weil dann natürlich auch vielleicht Misstrauen aufkommt oder es ist irgendwie komisch, wenn man seine Mitarbeiter jetzt gar nicht mehr sieht. Man weiß gar nicht, was machen die jetzt? Arbeiten die jetzt wirklich? Also Corona war so, sag ich mal, das hat das Ganze zum Zünden gebracht, würde ich sagen.
Ich überlege jetzt mal ganz frei raus, einer meiner letzten Fragen. Ich merke, je älter ich werde, dass ich immer festgefahrener werde in meinen Strukturen, dass ich sehr gerne eine Routine habe, dass ich Veränderungen nicht mehr so leicht mitmache, dass ich habe meinen Vater immer belächelt, wenn er gesagt hat, bei ihm wurde in seiner Generation der Computer eingeführt in der Bank, wenn er sagt, ah, ich will nicht noch was Neues lernen. Und ich merke jetzt, wenn ich ein neues Programm lernen muss, dass ich auch schon mich dieser Einstellung etwas nähere, wo ich denke, schon wieder etwas Neues lernen und jetzt auch noch mit E-Learning und nicht in Person, will ich das überhaupt? Und dann denke ich, komm, jetzt stell dich nicht so an, so alt bist du noch nicht. Aber das ist jetzt meine Generation, die es ja von meiner Elterngeneration so vorgemacht bekommen hat. Wie wird es mal in deiner Generation sein mit der nächsten Generation, frage ich mich.
Genau, da gibt es ja jetzt auch schon einen inoffiziellen Begriff für diese Generation, die Chronicles oder die Gen Z, Covid, wie auch immer man es nennen möchte, die jetzt in den 2020ern geboren wurden. Und die wachsen natürlich total anders auf. Ja, da ist AI, ist da Standard, auch die ganzen Technologien. Und man sagt ja auch, das sind dann die digitalen Nomaden. Die haben dann natürlich eine sehr hohe Affinität, sich in solche neuen IT-Systeme unheimlich schnell einzuarbeiten, weil das denen einfach in die Wiege gelegt wird. Wo jetzt sogar, spreche ich auch für meine Generation, ich glaube, das erste Smartphone hatte ich mit circa 21, aber also bin ich jetzt auch nicht da jetzt so reingewachsen. Aber die haben dann natürlich eine ganz andere, sag ich mal, Geschwindigkeit. Und für die ist Wandel, wie du es richtig sagst, vielleicht sogar Normalität. Und die sagen vielleicht, ja, jetzt mache ich 3 Jahre das und dann gehe ich 1 Jahr ins Sabbatical. Dann mache ich vielleicht noch eine Umschulung, dann fange ich hier an, dann gründe ich vielleicht eine Firma. Die sind da ja auch in einer ganz anderen Zeit reingeboren. Also wenn man jetzt mal sagt, nach den Kriegen, da muss man ja erstmal wieder die Wirtschaft aufbauen, hart arbeiten. Das ist ja eine ganz andere Voraussetzung für diese Generation. Und somit muss sich dann natürlich auch der arbeitnehmende Markt entsprechend umkrempeln und auf diese Bedürfnisse eingehen, aber die dürfen nicht vergessen, die älteren Generationen trotzdem mitzunehmen. Deswegen ist es immer so wichtig, Genfluencing zu verstehen. Erstens, wie ticken die anderen? Was sind die Bedürfnisse? Und wie kann ich, man kann nicht allen 100% gerecht werden, aber immerhin das Verständnis aufbringen und mehr diese Individualität reinbringen. Weil wenn ich jetzt zu den Arbeitszeiten arbeite, wo ich am produktivsten bin, dann schaffe ich auch die größte Produktivität und Effizienz fürs Unternehmen zum Beispiel. Also es ist dann sozusagen ein Tit for Tat auch. Ja, ich denke, darum geht's und man muss sich damit halt jetzt auseinandersetzen, weil wie du sagst, diese Digital Natives, die sind jetzt ganz stark am Kommen.
Liebe Sarah, ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick, den du uns heute gegeben hast und freue mich, in Zukunft mehr von dir zu hören.
Dankeschön, ich habe mich auch sehr gefreut.
Katharina Lösche für SBS Audio.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.